Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Liebe Gemeinde, Sie kennen vermutlich die Redensart, jemandem die Leviten lesen. Gemeint ist damit, jemandem ernsthaft Vorhaltung zu machen, wenn er oder sie gegen Regeln verstoßen hat. Der Predigtext, den Sie eben schon einmal in der Lesung gehört haben, stammt nun aus dem Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose im Alten Testament, das auch Buch der Priester genannt wird. Und in diesem Buch geht es vor allem um Gesetze und Regelungen für das Alltagsleben und für den Dienst im Tempel im biblischen Israel. Man könnte also sagen, Ihnen und mir werden heute Morgen mit dem heutigen Predigtext die Leviten gelesen. Also Ermahnungen vorgetragen, die zu beachten sind, wenn das Zusammenleben gelingen soll. Sei es in der Familie, sei es im Rechtswesen oder überhaupt im Umgang miteinander. Hören Sie noch einmal einen kleinen Moment in diesen Text hinein. Da heißt es dann, du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Oder es heißt, es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Das heißt, man soll die Tagelöhner gleich am selben Tag auszahlen. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk und du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Und dann gegen Schluss, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und was solche Nächstenliebe bedeuten könnte, wird dann mit dem nächsten Satz erläutert, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Soweit noch einmal einige Auszüge aus diesem Predigtext. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass in ihm moralische Werte formuliert sind, die bis heute nachwirken und auch Geltung beanspruchen können. Etwa, dass es vor Gericht gerecht zugehen soll, dass die Schwachen nur, weil sie schwach sind, nicht bevorzugt und die Großen, weil sie mächtig sind, nicht begünstigt werden. Oder dass es moralisch nicht in Ordnung ist, jemanden zu verleumden, ihm nach dem Leben zu trachten oder Rache zu üben, auch das gehört bis heute zu den moralischen Grundlagen eines zivilisierten Zusammenlebens. Ebenso das Empfinden, dass es moralisch unanständig ist, Behinderungen von Menschen auszunutzen und dabei selbst unerkannt zu bleiben. Das jedenfalls ist gemeint, wenn es heißt, du sollst dem, der taub ist, der dich also nicht hören kann, nicht fluchen, und du sollst vor den Blinden, der nicht sehen kann, kein Hindernis legen. Wie gesagt, es fällt nicht schwer, jede einzelne Forderung dieses Textes zu nehmen und sie auf aktuelle Probleme zu beziehen. Insofern ist diese Ethik des Alten Testamentes erstaunlich aktuell. Und spätestens bei dem Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr, ist klar, dass es hier um den ethischen Kernbestand des Judentums und des Christentums geht. In der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir eben auch im Evangelium gehört haben, ist dieser Kernbestand noch einmal bekräftigt worden mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe, das, wenn man genau hinschaut, eigentlich ein Dreifachgebot ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder anders übersetzt, er ist wie du. Das heißt, wenn man wissen will, was Nächstenliebe ist, hilft es sich zu fragen, was man selbst in gleicher Lage brauchen bzw. sich wünschen würde. Christliche Nächstenliebe entspringt also nicht einem Gefühl, sondern der Bereitschaft, sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen. Sie ist der empathische Seitenwechsel auf die Seite des anderen. Die Frage allerdings ist, was ist eigentlich mit der Gottesliebe? Sie wird von Jesus sehr stark betont, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt. Die Nächstenliebe und die Liebe zu sich selbst, sie wirken dagegen fast wie ein beiläufiger Anhang. Hat die Gottesliebe möglicherweise vor der Nächsten- und Eigenliebe einen gewissen Vorrang? Damit aber kommt eine gewisse Irritation in die Selbstverständlichkeit und Aktualität dieses Liebesgebots. Es geht schlicht um die Frage, wie geht das eigentlich, Gott zu lieben? Wo lernt man das? Und wie sieht das eigentlich konkret aus, Gott als ein eigenes Objekt lieben zu können? In der Diakonie wird diese Frage in der Regel so beantwortet, dass man sagt, die Liebe zu Gott äußert sich in der Art und Weise, wie wir hier mit Menschen umgehen. Das heißt, die Gottesliebe wird mit praktizierter Nächstenliebe, also mit dem diakonischen Tun, praktisch gleichgesetzt. Das ist einerseits richtig, birgt aber das Problem in sich, dass mit dieser Gleichsetzung auf Dauer der Glaube als eigenständig zu pflegende Größe unsichtbar wird und verloren geht. Er verliert sich sozusagen im Tun. So entsteht der Eindruck, das Tun sei wichtiger als der Glaube selbst und komme auch ohne ihn aus. Das Soziale erscheint dann wichtiger als der Gottesdienst, den wir gerade feiern. Das praktische Tun wichtiger als die Pflege persönlicher Frömmigkeit in Form von Singen, Beten, Meditieren, geistlich an sich arbeiten und die Seele auf Gott hin ausrichten und ausbilden. Vor diesem Hintergrund muss es den Kirchen und auch der Diakonie zu denken geben, dass sie in der Öffentlichkeit, wenn es gut läuft, als Orte zwar der Nächstenliebe wahrgenommen und geschätzt werden, aber nicht als Orte der Gottesliebe und der Gottesnähe. Kirchen als Orte ethischer Werte und Orientierung ja, aber als Orte des Glaubens und der gepflegten Frömmigkeit der Liebe zu Gott eher nein. So jedenfalls das Empfinden vieler. Dabei wird übersehen, dass alle Werte, ob christlich oder nicht, eine weltanschauliche Grundlage brauchen, die ihnen vorausliegt und von der sie zehren. Das gilt auch für die sogenannten christlichen Werte. In unserem Predigtext wird das daran deutlich, dass er mit einer Gottesrede beginnt, die Mose beauftragt, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und spricht zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann folgen zwar die einzelnen Gebote, mit denen sozusagen konkretisiert wird, was Nächstenliebe heißt, aber immer wieder unterbrochen mit dem Satz: Ich bin der Herr, euer Gott. 6-mal im Verlaufe dieses Textes, einmal sogar noch erweitert um den Satz: Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Es ist jeweils die Bekräftigung zum Heiligsein im Sinne von ganz auf die Seite Gottes zu gehören und seinem Willen zu entsprechen. Diese massive Einbettung der Ethik in den Glauben an Gott ist für viele heute irritierend und stößt reflexartig auf Widerspruch. Ich kann auch ohne Gott Gutes tun. Oder für meine Werte brauche ich keine Religion. Ethik braucht keinen Glauben, es geht genauso gut auch ohne. So denken viele und so höre ich es oft. Und die allermeisten, die heute in der Diakonie arbeiten, tun das, weil sie im Grundsatz vielleicht noch die christlichen Werte teilen, nicht aber unbedingt den christlichen Glauben. Und ich vermute, dass das auch in Teilen der Kirche nicht viel anders ist. Werte ja, Glauben nein oder vielleicht im Wagen. Sowohl das Evangelium als auch der Predigttext stoßen heute auf Skepsis und Widerstand bei vielen, wenn sie betonen, dass der Impuls und die Kraft zur Nächstenliebe in der Liebe zu Gott ihren Grund und ihre Voraussetzung haben. Der Glaube als motivierende Kraft zum Tun des Guten, ja, für uns Christen gilt das und wir glauben das, aber viele andere eben nicht mehr. In säkularisierten Zeiten erscheint vielen heute Ethik wichtiger als Religion und jeglicher Glaube verzichtbar. Anschaulich wird das an einem Text, auf den ich vor kurzem stieß, des Dalai Lama, dem religiösen Oberhaupt der Buddhisten. In seinem Buch Appell an die Welt vertritt er entschieden die These, dass Ethik heute wichtiger sei als Religion. In mehreren Interviews mit dem Journalisten Franz Alt begründet er seine These damit, dass Religionen in der Geschichte zu oft missbraucht worden seien für politische und wirtschaftliche Interessen. Um des Friedens in der Welt willen müsse es nun darum gehen, Zitat, eine säkulare Ethik zu formulieren, die auch für über 1 Milliarde Atheisten und zunehmend mehr Agnostiker hilfreich und brauchbar sei. Und er sagt, wesentlicher als Religion sei unsere elementare menschliche Spiritualität. Immer deutlicher sehe er, dass unser spirituelles Wohl nicht von der Religion abhängig sei, sondern der uns angeborenen menschlichen Natur entspringe. Das heißt, der Mensch habe von Natur aus die Veranlagung zur Güte, zum Mitgefühl und zur Fürsorge für andere. Unabhängig davon, ob wir einer Religion angehörten oder nicht, hätten wir alle eine elementare und menschliche ethische Urquelle in uns selbst. Das sei hilfreicher als alle Religionen. Soweit aus diesem Appell an die Welt: Ethik ist wichtiger als Religion. Ich vermute, dass viele heute diesen Überlegungen zustimmen. Und zwar deshalb, weil sie zunächst einleuchtend sind, jedenfalls darin, dass eine Ethik, die universell von allen Menschen bejaht werden soll, nicht von einer partikularen Religion aus formuliert werden kann. An diesem Punkt reibt sich der universelle Anspruch christlicher Ethik mit den Ethiken anderer Kulturkreise. Aber für uns als Kirche, als Diakonie und als einzelne Christen bleibt die Frage, ob auch wir der Meinung sind, dass Moral wichtiger sei als Religion. Teilen wir also die Überzeugung, dass Mitgefühl, Güte und Nächstenliebe natürliche Veranlagungen sind, sozusagen die ethische Urquelle in uns allen, die nur durch Meditation zum Fließen gebracht werden kann? Ich glaube das nicht. So sympathisch es klingt, es wäre schwer zusammenzubringen mit dem, was an Erfahrungen über Gott und den Menschen in der Bibel zusammengetragen ist. Und schließlich, es würde bedeuten, dass wir den Taufeltern und Paten in diesem Gottesdienst heute sagen müssten, ja, für eure Kinder Erik und Claire geht es in der Taufe nicht um Glauben und nicht um Aufgehobensein bei Gott, sondern um den Ansporn zur Ethik und zu einem moralisch guten Leben. Aber das ist nicht der Sinn weder des Glaubens noch der Taufe. Es wäre undenkbar und eine Selbstaufgabe des Glaubens, eine Selbstaufgabe auch der Kirchen und eine geistliche Verarmung an Leib und Seele. Die beiden Kinder, die wir getauft haben, sie brauchen Religion als Fundament des Vertrauens und des Lebens. Und sie brauchen biblische Geschichten, an denen ihr Glaube entstehen und sich bilden kann. Sie brauchen die biblischen Gebote, an denen christliche Ethik sich formen und reifen kann. Und wir alle brauchen diese Geschichten des Lebens und Glaubens, die unseren christlichen Werten und unserer Ethik vorausliegen. Zeugnisse des Glaubens von der Bewahrung und Gefährdung des Menschen, von seiner Verlorenheit und Rettung, seiner Verzweiflung und Hoffnung, Geschichten eben vom menschlichen Leben mit Gott in all seiner Ambivalenz. Auf all das zu verzichten, wäre ein enormer kultureller und spiritueller Verlust. Christliche Ethik und christliche Werte, sie brauchen den Glauben, der ihnen vorausliegt, als die Bindung an Gott, um selbst sich nicht zu vergöttlichen. Es ist richtig, dass Religionen oft missbraucht worden sind. Daraus aber zu schließen, dass nur eine säkulare, eine dezidiert gottlose Ethik die Welt retten kann, ist ein optimistischer Trugschluss. Im Namen säkularer Ethiken ist mindestens so viel Leid über die Menschheit gebracht worden, wie durch die Missbräuche von Religionen. Das also ist nicht der Punkt. Auch mit hehren ethischen Zielen ohne Gott ist viel menschliches Leid gerechtfertigt worden. Entscheidend ist deshalb, aus welcher Grundhaltung heraus eine Ethik formuliert wird. Und überall, wo sich der Mensch selbst absolut setzt und meint, der Mittelpunkt der Welt zu sein, überall da hat man allen Grund, seine Ethik zu fürchten und Angst zu haben vor seiner Moral. Ethik braucht deshalb Religion als die den Menschen begrenzende Macht, um nicht totalitär zu werden. Sie lebt von dem Vertrauen, dass das vermeintlich große Ich des Menschen eben nicht der Mittelpunkt der Welt ist, sondern dass da noch jemand anderes ist, der uns trägt und hält und immer wieder daran erinnert, ich bin der Herr, euer Gott. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.